Episode 1. Welches Licht scheint durch die Brüche? Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Thomas Kairis. Soweit die Bandbreiten es in diesem Gespräch hergeben. Wir sinnieren über neuen Respekt, Entschleunigung und darüber, wie wir mehr Mensch und weniger Funktion sein können. Wir sinnieren, ohne die kritischen Seiten zu vernachlässigen, in Sorge um die demokratische Gesellschaft, auf der Suche nach dem Licht, das durch die Brüche scheint.
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberner. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten. Dann steckst du mitten in das Gespräch an, was ich super finde. Ja. Roberto, wir haben eigentlich verdient, dass du uns so einen Countdown zählst oder sowas. Damit's
ja,
auch,
absolut.
Und,
ja.
Und du machst dann... Du musst den Titel einsprechen, glaube ich, ne?
Jingle oder sowas? Habt ihr sowas schon?
Ja, ja. Roberto wollte singen und tanzen für dich.
Nein, ich möchte natürlich die Menschen begrüßen, die uns zuhören. Ich möchte die Menschen begrüßen, die hier im Gespräch sind. Das sind Marc Dechmann, Thomas Kairis und ich, Roberto Isberner. Und unsere Aufzeichnung, die haben wir mal unter den Arbeitstitel gestellt. Was ist das neue Normal? Ja, den Untertitel für diesen Arbeitstitel, den suchen wir noch. Vielleicht kommt dir dann zum Ende der Aufnahme ein schöner Gedanke, Thomas. Und es startet. 5, 4, 3, 2, 1. Auf in die Zukunft. Wir haben uns überlegt, dass wir mit 5 knackigen Fragen einsteigen möchten. Und musst geschlossene Fragen, ja, die sollen natürlich auch eine kurze Antwort probieren und du kannst gucken, inwiefern dir es möglich ist, eine kurze Antwort darauf zu geben. Ja, die erste Frage: ja. Corona, ja. Krise oder Chance?
Soll kurz sein, ne? Ja, ja, beides.
Corona, groß oder klein?
Nochmal bitte, die Frage habe ich nicht verstanden.
Corona, groß oder klein?
Beides.
Also, ich hätte ja, vorher sagen sollen, beides ist nicht erlaubt, hätte ich vorher sagen sollen. Ne?
Ja, ja, ja. Aber ich denke, ja, ich sage, das ist schon sehr groß, ja.
Corona, das neue 9/11?
Nein.
Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Gesundheit.
Lennon oder McCartney?
Mick Jagger.
Ah, schön.
Genau, wir haben verabredet folgende Frage, Roberto. Du hast gesagt, mit dem Thomas müssen wir unbedingt sprechen. Warum hast du den Thomas eingeladen?
Ich habe den Thomas eingeladen, weil ich in den 12, 13 Jahren, in denen wir uns kennen, sehr, sehr viele Gespräche mit ihm geführt habe, nach denen ich das Gefühl und auch die Gedanken hatte, wow, da wäre ich jetzt alleine nicht drauf gekommen. Oder wow, die Perspektive, die geht mir ja völlig ab. Ich habe Thomas so kennengelernt, dass er ein Mensch ist, der die Dinge erstmal ernst nimmt. Ja, aber jetzt nicht im Sinne von Miesepetrigkeit oder Humorlosigkeit, ganz im Gegenteil, sondern ganz viel mit Respekt und Wertschätzung für jeden Gedanken, der da aufploppt und gesagt wird. Und dass Thomas wirklich im wahrsten Wortes auf den Grund gehen möchte. Und Bewertung und Beurteilung, wenn überhaupt, erst im letzten möglichen Schritt kommen. Und vorher viel mehr geguckt wird, was bedeutet das eigentlich? Was hätte das für Konsequenzen? Was hätte das auch eben dementsprechend für Chancen vielleicht? Und ausschlaggebend jetzt, dass ich ihn hier eingeladen habe, war ein Gespräch vor ein paar Tagen, der das Gefühl hatte, wow, das hat wirklich poetische Qualitäten.
Er sieht eingefroren auch gut aus. Ja. Ich glaube, da sind wir in den Tücken der Technik unterwegs. Poetische Komponenten, ja, Roberto, okay. Und das ist eine wahnsinnig gute Stille danach gehalten.
Ja. Ah ja, guck mal. Ja, guck mal. manchmal ist es so, wie es ist, aber ich denke, den wichtigsten Satz habe ich auch gebracht.
Ja. Thomas, wenn du das hörst, findest du dich in dem, was Roberto sagt, wieder?
Es freut mich zu hören, wie es bei ihm ankommt. Das finde ich nicht das Schlechteste, wenn er das so sagt. Ich ich denke, dass, ne, wenn er so beschreibt, dass es für ihn poetisch ist und so, ich kann viel mehr nochmal was damit anfangen, wenn er sagt, ich fange halt bei dem Sprechen immer erst an zu denken oder ich finde die Gedanken beim Sprechen, weil mir das tatsächlich Freude macht, mit ihm so zu reden und
ja.
Sagt nicht zuzumachen, sondern vielleicht sich innerlich zu erweitern, sich zu bewegen, so, ne, gedanklich von A nach B. Und das führt sicherlich mal dazu, dass dann zugespitzt wird oder beendet wird. Und hat Roberto vielleicht das Gefühl, dass es sich poetisch anhört. Was genau er meint und das so nicht. Ich finde das eine sehr schöne Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ich Gespräche in Empfang nehmen kann, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die mich da auf ähnliche Art und Weise inspirieren und in euren Vorgesprächen ja mitbekommen, es geht auch darum, nochmal Perspektiven anderer Menschen als persönlich aufzumachen. Und das ist schöner, als wenn das jemand ist, dessen Wortwahl und dessen Kraft man als Teilquelle für sich auch mitnehmen kann. Das ist ja auch eine sehr persönliche Sache. Und nicht umsonst sind wir ja befreundet.
Ja, und ich würde das gerne auch nochmal aufnehmen, weil es natürlich viel leichter, insbesondere in Zeiten wie diesen, wo viel fast ausschließlich ja von Krise gesprochen wird, von ein Stück weit auch Untergang und Untergangsstimmung da stark präsent sind in Medien. Und ich das Gefühl habe, dass du, Thomas, so nicht gelten lässt. Also ich habe dich in all denen, die ich kenne, habe ich dich noch nie reden hören, das ist scheiße und das ist auch nur scheiße. Und das ist die einzige Nuance. Und das wird doch immer scheiße sein. Also das kenne ich hier. Ja. Und dass ich das eben so spannend finde in echt schwierigen Situationen oder in Momenten, wo ich denke, was soll denn der Mist jetzt, dass du da auch irgendwie trotzdem eine Schönheit der Chance drin siehst.
Ja, die Schönheit der Chance.
Um mal mit Tomte zu sprechen. Und auch so eine Gleichzeitigkeit der Dinge, dass du das aushältst. Ne? Gut, diese Aufzeichnung soll ja vor allem auch dafür gut sein, dass okay, mein Internet, in Köln-Nippes ist mein Internet eher Medium. Diese Aufzeichnung soll dafür gut sein, dass wir auch die Zeiten, die gerade so herrschen, insbesondere natürlich jetzt mitten in der Corona-Zeit, dass wir darin auch Chancen sehen und auch die Stärken, die wir als Gesellschaft jetzt darin vielleicht entdecken können, auch nochmal herausschälen. Für uns jetzt nicht dahingehend die Hände reichen und sagen, ja, es ist richtig schlecht, es ist richtig schlimm. Bin ich bei dir. Ja. So, und darauf freue ich mich jetzt.
Ja. Kannst du was sagen, Marc?
Oder? Ja, bitte, Thomas. Und vielleicht sagst du auch ein paar Sätze zu dir. So, wer bist du als Typ? Wie, wo sitzt du gerade? Genau.
Ja. Also genau, ich wollte kurz noch auf dieses Format eingehen. Vielleicht gleich. Ich bin gerade hier in Berlin-Friedrichshain auf dem Balkon, zu Hause natürlich, wo sonst. Und hier findet gerade viel statt. Also wir haben, ich habe hier quasi mein Homeoffice-Büro, meine Freundschaftsbasis. Also hier sitze ich gern auch mal tagsüber mit Kollegen und am Abend mit Freunden und wir verbinden uns über diesen Weg. Hier spielt mein Sohn im Ersatz-Buddelkasten.
Quasi? Ja, genau, ich sehe. Der Buddelkasten sitzt direkt hinter deinem Schreibtisch.
Genau, und ich habe hier noch Bausteine ausgegraben und wir haben, hier haben wir, kann ich gleich mal zeigen, ein Haustier angeschafft. Oder es ist eigentlich zwar der eine ist, könnt ihr es erkennen?
Ein Wurm?
Ja. Oder was? Ein Regenwurm.
Ein Regenwurm, wie heißt der?
Den muss ich Gustav, meinen Sohn, mal fragen. Ja. Wie er den nennen möchte.
Fritzi vielleicht.
Oder so. Können wir immer. Genau, da bin ich gerade und wenn ich nicht hier bin, dann oder zu Nicht-Corona-Zeiten bin ich in der Schule als Sozialpädagoge. Ich arbeite an einer Berliner Grundschule als Sozialpädagoge und ich bin Theaterpädagoge und mache Theater mit Jugendlichen, ja.
Wow. Das heißt, jetzt versuchst du Theater dann remote zu machen vom Balkon aus?
Ja, dazu wechsle ich dann tatsächlich nochmal den Ort. Also da bin ich in einem kleinen Kinderladen, der meiner Frau, den meine Frau leitet, um da nochmal ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Und also dann muss ich in einem Raum sein, um das zu machen. Ja. Aber ja, das mache ich eben, versuchen wir gerade online irgendwie herzustellen. Da können wir ja vielleicht auch gleich nochmal
sprechen. Genau. Genau. Thomas.
Ja, nächste Frage.
Genau das schon so ein Stück weit auch skizziert hast mit Orten und dass du die Orte auch nochmal wechselst, je nachdem, was gerade gebraucht wird, was du gerade brauchst und nicht Orte in der jetzigen Zeit einfach auch mehrfach überschrieben sind, weil wir einfach nicht so viele unterschiedliche Orte nutzen können. Mhm. Welcher Ort gibt dir momentan die Kraft, die du brauchst?
Naja, es ist schon hier das hier, ne? Also es wird jetzt immer mehr wärmer und es lässt sich besser aushalten auf dem Balkon. Also hier ist gerade so, dass ich hier, wie ich schon sagte, eben meine Freunde treffe und meine Kollegen, die ich vermisse, versuchen, in Kontakt zu behalten. Das ist dann in erster Linie schon so hier, der Balkon, wenn es in einen Ort geht, definiert über das. Wahlweise die Küche zum Kochen, das ändert sich auch eben immer mal wieder. Ne? Manchmal ist das Zimmer meines Sohnes, wo ich froh bin, mit ihm jetzt hier mal Zeit zu verbringen. Manchmal ist es nicht, weil er mich einfach anstrengt und weil ich genervt bin oder so.
Wie alt ist dein Sohn?
Dreieinhalb.
Aber wenn du einen Ort festlegen solltest, welcher wäre es dann?
Für den Moment würde ich mich gerade hier für entscheiden, für den Balkon.
Ja. Und was bedeutet der Balkon für dich? Also warum der Balkon?
Naja, es ist frische Luft. Ich kann hier halt ein bisschen wie manch einer im Garten oder so draußen sein, an den Pflanzen, ein bisschen hier. Sonne tanken ist vielleicht zu viel gesagt, weil es die falsche Seite ist, aber so ein bisschen ist gut. Und es ist ja auch gerade eigentlich verhältnismäßig still hier tagsüber.
Ja. Wie laut ist es sonst?
Es ist mehr Verkehr. Es kann auch sein, dass hier die Feuerwehr und die Polizei vorbeifährt, weil das genau diese Einflugschneise ist. Die Polizeiwache und die Feuerwehr hier unten sind. Dann wird es ja laut, aber das kommt jetzt hoffentlich in der Stunde nicht so vor.
Kannst du sagen, was sich seit dem 13. März für dich verändert hat?
Ich kann es ja vielleicht beschreiben, so wochenweise. Ne? Erstmal war es dieses Herannahende in der Schule zum Beispiel, die Tatsache, dass dass es jetzt tatsächlich so ist, dass die Schule zubleibt. Das machen wir eigentlich, ja, jetzt, diese ganzen Fragen zu klären. Ich merke schon, dass mir das jetzt schwerfällt, das nochmal zu rekapitulieren, weil es ja so viele Sachen zwischendurch gab, die sich plötzlich anders, also von Kopf auf Fuß gedreht haben, sozusagen. Ja, ja, wo fange ich an? Jetzt müssen wir vielleicht nochmal.
Ich habe eine gute Frage. Pass auf. Und zwar, Thomas, wenn wir gucken, was sich in dir verändert hat, welche Stärke hat sich bei dir gezeigt in diesen letzten 2, 3 Wochen, wo du dachtest, wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so gut lösen kann, so gut damit umgehen kann?
Also, was mir jetzt oben aufliegt, ist, womit ich am Anfang ein starkes Problem hatte mit diesen Zoom-Calls oder mit dieser Art zu kommunizieren. Vor allem in Teamsitzungen und so, wo ich häufig, also ich bin jetzt, also schon, ich bin gerne in diesem Team und ich habe auch gerne diese Teamkontakte und so. Mhm. Aber ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich einen anderen sozialen Stress habe in solchen Runden dann. Ja? Und dass es mir hier zu Hause leichter fällt, Gedanken zu formulieren oder nochmal mir klarer zu werden, also viel mehr bei mir zu sein. Das ist jetzt bei mir, für mich persönlich, eine Erfahrung an mir, dass ich merke, ich durch dieses nicht ständig in andere Rollen schlüpfen und so bin ich mehr bei mir. So, das ist natürlich jetzt auch kein Wunder, ich bin zu Hause, aber auch das Arbeiten und so fühlt sich dadurch anders an. Und auch die Kontakte zu den Kolleginnen oder dieses Sprechen über dieses Medium, das hat sich für mich also wirklich geändert. Das habe ich ja sonst nicht. Ich habe sonst 1-zu-1 Kontakte. Und wo ich das am Anfang vermisste, dieses Umarmen und beieinander sein, in einem Raum zu sein, kann ich dem jetzt auch schon auch was abgewinnen, das auf diese Art zu tun. Ne? Weil man eben nicht diesen Stress empfinde. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt in den letzten Tagen aufgegangen ist. Dann habe ich mit meiner Frau letztens gesprochen, Freundin, die ich gedacht habe, so, es ist ja schon erstaunlich, wie das ist, einfach so sein kann. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich in einer privilegierten Position gerade, weil dadurch, dass ich in Schule arbeite, ich da erstmal über finanzielle Geschichten keine Gedanken machen muss. Geht es ganz vielen eben auch anders. Und ich bin gesund, meine Familie gesund, das vorwegzuschieben, dass ich das jetzt nochmal sage, weil dadurch ist die für mich die Erfahrung, dass dieses ständige Erfüllen müssen, so, dass uns das alle anbetrifft. So. Letztendlich immer dieses, bei uns ist es, wir bringen die Kinder morgens in die Kita, dann gehen wir in die Arbeit, wir holen sie mittags ab. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man ist auf dem Unterweg. Und dass die Lokomotive kennt eine Regierung und die bremst vor den Ferien ab. Was jetzt passiert, ist einfach eine Lebensform, die ja völlig unbegreiflich eigentlich ist. Man hat Zeit, seinen eigenen Rhythmus zu finden. Jeder für sich, Kinder. Ja? Man kann mal wirklich menschlich irgendwie erstmal begegnen, kann, so, bevor man dann sein Tagwerk anfängt. Ja? Und das hat so sehr viel mehr diesen Charakter von intrinsischem Interesse den Aufgaben gegenüber, die Tage so an, als dass es in erfüllen ist. Ich irgendwann Ja gesagt habe zu einer, dann muss ich. Es ist dieses Rad. Und ich weiß manchmal nicht, ob das, also das ist eine persönliche Sichtweise auf den Beruf, den ich gern mache. Ich bin auch super gern an dieser Schule und so. Es ist nur in diesem Kontrast stelle ich fest, dass es immer noch viel zu sehr darum geht, Dinge zu erfüllen und so. Und diese Stille, die jetzt einkehrt, dieses nach innen zurückziehen, so ist das, was total Gutes hat, um an den Kern zu kommen und vielleicht auch eine Möglichkeit, mal wieder einen intrinsischen Gedanken zu haben, den man weiter verfolgt und an dem man Bock hat, weiterzuspielen. So, ne?
Ja, aber das ist ja verrückt. Das heißt, wenn ich es verstehe, wenn ich es richtig verstehe, dann ist diese Veränderung, führt dich mehr zu dir und dadurch eigentlich zu mehr Kontakt als zu wenig. Habe ich das richtig verstanden?
Eigentlich zu mehr Kontakt, vor allem mit mir, mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Also positiv wie negativ, also im Sinne von, ne, es ist jetzt auch nicht super harmonisch, weil wir natürlich auch regelmäßig mal angestrengt sind oder voneinander genervt sind. Aber genauso freuen wir uns halt auch, dass wir uns jetzt gerade so haben und dass das ist, was wir erleben. So. Das ist so ein bisschen verrückt, ja. Also gucken wir uns an, das ist ja verrückt, verrückt.
Also Corona als Chance.
Definitiv. Ich bin bereit, das so zu sehen. Und ich kann akzeptieren, dass das, dass das an unterschiedlichen Stellen mal sieht, ja, ob das eine Chance ist oder nicht. Und je nachdem, wie man zurecht ist und so. Aber ich habe, also eben auch vorhin nochmal gesagt, dass mit diesem Podcast, mit diesem Gesprächsformat, was ihr jetzt habt, interessiert mich in erster Linie klar, dieser Moment, diese Momentaufnahme, was passiert jetzt gerade und welche Ideen haben wir, die wir später nicht mehr aus der Hand legen dürfen. Also sprich, das ist doch jetzt genau eine Inhalten, eine Einkehr, ob man jetzt auch in der Krise ist, ob man eine starke Krise empfindet oder ob man glücklicherweise gesund ist und vielleicht so abgesichert, dass man sich konstruktiv mit dem Ganzen beschäftigen kann. Das, wir kommen alle verändert aus diesem ganzen Kram wieder raus in diese vielleicht neue Normalität. Und an was müssen wir arbeiten, damit es uns besser geht als Gemeinschaft. Ich spreche schon auch davon, dass wir ja jetzt quasi so diesen Feind in Anführungsstrichen haben, der ja niemandem zuzuschreiben ist. Es gibt keine Schuldzuweisung, ziehen alle da an einen Strang.
An was müssen wir denn arbeiten, damit wir gestärkt da hervorgehen?
Also bei mir liegt schon ganz klar eine Form von sozialer Gerechtigkeit oben auf. Mir wird immer mehr bewusst, dass sowas wie Grenzen zum Beispiel, also Europa, ne? Da fangen wir mal mit Europa an. Ich würde mir wünschen, dass es dazu führt, dass wir ein einiges Europa werden. Dass Länder, die jetzt darüber nachdenken, Schulden gemeinsam auszugleichen, dass dieser Gedanke eben dazu führt, gemeinschaftlich solidarisch zu sein. Und im schönsten Fall wird es ein großes gemeinschaftliches Europa geben. Ja? Und im schlimmsten Fall ist es wirklich so, dass wir uns zurückziehen, die Grenzen zumachen, jeder für sich bleibt und jeder Atemschutzmasken und medizinisches Werk bei sich herstellt und das um Gottes Willen nicht aus der Hand gibt. Wir werden mal gucken, dass es unserer Wirtschaft möglichst am besten geht. Und so. Das sehe ich jetzt gerade nicht, aber das ist so.
Ich würde von der Struktur, wenn du mit einverstanden bist, noch ein bisschen im Moment in deinem jetzigen Leben bleiben und nachher nochmal tatsächlich so eine große Perspektive aufmachen. Warum Roberto und ich im Moment da so reingucken, ist, dass wir glauben, du hast vorhin von diesem Moment der Stille gesprochen, dass wir jetzt eine Aufmerksamkeit dafür brauchen, was findet sich eigentlich in dem Alltag, den wir haben. Neu oder anders oder verändert wieder.
Ja.
Vielleicht magst du da nochmal rein. Was sind diese kleinen Elemente, wo du sagst, das ist eine Situation, da merke ich, da gibt es ein Davor und Danach.
Ja. Ich kann sehr konkret ein Erlebnis vom Wochenende beschreiben. Da war ich am Samstag auf dem Wochenmarkt bei uns, Boxhagener Platz. Sehr beliebter Wochenmarkt hier für die Gegend und ich bin mit meinem Sohn da über den Platz und habe mir das angeguckt. Ist schon sehr belebt. Und die Menschen hatten sich irgendwie auf diesem Platz sehr gleich verteilt. So Grüppchen, ne? Diese Zweiergruppen. Manchmal standen noch drei zusammen. Und die Dreier fand ich sehr bemerkenswert. Und das war für mich ein schönes Bild, weil die standen natürlich alle im selben Abstand zueinander. Es gab da keine Hierarchien. Es gab niemanden, den man jetzt zuordnen konnte. Engerer Freund oder nicht engerer Freund, Partner, Partnerin, whatever. Es waren drei Leute, die sich miteinander unterhalten haben. Ja. Das fand ich sehr bemerkenswert, dass dieser Abstand quasi dazu führt, dass es wenige Hierarchien gibt. Und das sehe ich oder ich hoffe, dass vor dieser gemeinsamen Aufgabe wir gucken, dass wir unsere Hierarchien hinterfragen und unser hierarchisches Denken, unsere ein- oder ausschließende Sprache und so weiter und so fort, und unsere Rollenmodelle, geschlechtermäßig und so. Also das wäre jetzt wieder nach außen, aber in dem konkreten Fall war es so, dass ich gedacht habe, wie schön das ist. Auch auf dem gesamten Platz, die Leute haben sich alle irgendwo verteilt. Sie haben Abstand gehalten und das hat mich am Anfang, ich habe mich das beunruhigt. Da war ich wahrscheinlich selber innen auch noch ein bisschen dunkler drauf. Es gab zwei Tage, an denen ich mich entscheiden musste, gehe ich jetzt in den Fatalismus oder sage ich jetzt, okay, wir schaffen das. Gott sei Dank habe ich mich dann eben, oder ich musste mich da so ein bisschen rauswuchten. Ist mir dann gelungen. Das waren so Tage, wo es nicht war. Aber da ging es mir so, dass ich mich gefürchtet habe vor diesen Abständen und vor diesen Blickkontakten oder dieses, es kam so eine Art Misstrauen auf. Und Samstag war es dann so, dass ich gedacht, auch wie schön, wie geil das eigentlich ist, dass man Abstand halten muss, egal, ob ich jetzt Angst habe, ich stecke irgendjemand an oder ich stecke jemanden an, das ist ja beides drin. Das heißt, ich muss mein Verhalten in erster Linie erstmal selber hinterfragen oder reflektieren, um diesen Abstand einzuhalten und dann ist es dem anderen gegenüber auch höflich. Das geht ja um sich haben. Und so. Ja, also beides eben. Ne? Also ich
Thomas,
sorge um mich und den anderen.
Das hätte ich total gerne verstanden, hatte da aber gerade tatsächlich, ich habe es nicht hören können, technisch.
Ach so, technisch nicht.
Genau, und du hast gesagt, du musst diesen Abstand halten und dann hast du den Gedanken weiterentwickelt. Magst du das nochmal wiederholen?
Okay, also wir waren an dem Punkt, wo es darum ging, anfänglich, also als es dann diesen Abstand gab, 2 Meter, 1,50 Meter oder so, ja, dass ich davon geängstigt war oder mir Sorgen gemacht hat. Ne? Was macht das mit uns als Menschen?
Was ist die Angst?
Naja, ich will das kurz erklären. Also folgender Gedanke war bei mir, ich mache ja Theaterarbeit und ich dachte, was passiert, wenn wir jetzt über dem Körper eine distanzierte Haltung einnehmen dem anderen gegenüber? Was macht das mit uns als Menschen, die wir eigentlich soziale Wesen sind? Was macht es denn, wenn wir uns ab müssen, wenn wir uns rückziehen müssen, hinter Mauern, und so weiter und so fort, diese Gedankenschleife hat.
Ja.
Theater ist es so, du kannst bestimmte Gefühlszustände über eine Körperarbeit herstellen. Und wenn du dich traurig fährst und das du führst, dann bist du irgendwann auch traurig. Oder du fängst morgens an zu lächeln und gibst dir die Augen, du lächelst und bist, ihr werdet das erkennen, viel besser genau und so. Und das macht dann den Unterschied. Und in dem Fall habe ich gedacht, wenn wir uns jetzt so miteinander entfernen und ganz bewusst misstrauisch miteinander umgehen, große Wege machen, einen Riesenbogen umeinander und so, dann setzt sich das irgendwo in uns
fest. Psyche.
Die Psyche der Gesellschaft. Das kann ja auch immer noch so sein. Bin ich immer noch gespannt, aber ich finde, ich habe eben nochmal einen anderen Turn gekriegt, jetzt auf diesem Wochenmarkt, wo ich dachte, da geht es ganz klar um Respekt. Und wenn man das so nimmt, dann ist es auch nicht schwer, jemanden freundlich anzulächeln und auf die Entfernung hin. Und so kann ich das tatsächlich auch genießen. Ich finde das super, dass man sich vielleicht nicht unbedingt immer mal wieder umarmen muss. Ich weiß nicht, dass das so. Also das gefällt mir.
Wie war diese Atmosphäre? Du sagst, du sprichst Respekt aus, aber ich spür da nochmal rein. Das hat ja irgendwie dieser Moment, dass die Leute gleich verteilt standen, egalitäre Themen. Was ist das Gefühl, das dazu entsteht, was eben nicht diese Angst oder die Entfernung war?
Es war eine gewisse Leichtigkeit und es war eine gewisse Aufgeräumtheit auch. Und es gab eben so ein schönes Chaos. Ich bin dann weitergegangen mit meinem Sohn und zum Obststand. Und das war erstmal nicht klar. Die Leute standen da rum. Es war sicherlich eine Schlange. Die haben gewartet, dass sie drankommen, aber die standen halt in 1,50 Abstand und es war nicht klar, wer kauft jetzt hier eigentlich die Seife auf dem Stand oder die Bananen oder wer kauft Blumen einfach mal. Da musst du halt schon mal fragen, so, wer war der Letzte in der Schlange, dann klären so. Also eben schon wieder Kommunikation, Austausch, ne? Und natürlich auch Wohlwollen. Natürlich wollen alle irgendwie Informationen geben und so. Gut, der ein oder andere ist vielleicht gerade dann eben nicht so bereit, das dann so mitzutragen, aber das ist verschmerzbar. Und das fand ich irre, weil die standen alle irgendwie rum in der Sonne und haben sich gegenseitig zugeguckt, wie sie dann halt, wie dieses seltsame Tier Mensch da in der Sonne steht. So. Das hat man sonst nicht. Sonst sind alle Schlangen vor den Kästen, da gibt es dann den Käse, da gibt es die Eier, die Wurst und so. Und da stehen alle dran und es geht darum, jetzt eine Wurst zu kaufen. Oder ein Käse oder ein Ei. Oder?
Ja.
Dann steht man in der Schlange hinten an. Und dann zwischen gibt es Wege, wo man sich durchschiebt, wo man nach B durchgeht. Und das war jetzt nicht mehr. Jetzt war alles gleichberechtigt gefüllt mit Menschen, Und die standen natürlich und hatten Zeit. Und dann habe ich gedacht, wie geil muss das für den Obstfahrer sein, wenn er nicht 20 Leute vorne bei sich am Tresen hat, einpackt, Tomaten, Bananen, zack, Geld, Dankeschön, schönen Tag noch. Der Nächste kommt, sagt, ich hätte gern Petersilie, Gurken.
Funktioniert.
Einpackt, schönen das Tag noch. Wie geil muss das sein, wenn der in der Bankfiliale bitte und dann mit Abstand und wird aufrufen. Er kann sein Tempo bestimmen. Er ist nicht in diesem Bam, Bam, Bam drin. Also das fand ich irre. Das Bild fand ich toll.
Und für mich, gut, ja, es ist ein super schönes Bild, Thomas. Kann ich mir super gut vorstellen. Und das erinnert mich auch an eine Situation, in der ich gestern war. Irgendwo in einer Kleinstadt, in der Nähe von Köln, sind wir rumgefahren und haben tatsächlich eine Eisdiele gesucht. Es gab ein paar und dann viele ganz lange Schlangen, aber die waren gar nicht so viel, also so voll, die Schlangen, weil die waren lang wegen der Abstände. Aber es ist genau das gewesen, was du auch gerade gemacht hast, Thomas. Die Leute standen da mit Geduld und mit einem Respekt voreinander und vor allem für den Menschen, der das Eis rausgegeben hat, völlig gechillt, weil die Leute angestellt haben, waren überhaupt halt dankbar, dass sie überhaupt sich ein Eis holen können. Ja, natürlich durften sie nirgends sitzen, so weiter und so fort. Und alles wurde eingepackt, damit man nicht in der Nähe von der Eisdiele das verzehrst. Aber zu merken, dass Selbstverständlichkeiten, wie beispielsweise, ja gut, die Sonne scheint, ich gehe mir ein Eis holen und stehen 50 Leute dicht gedrängt vor der Eisdiele oder eben auf dem Markt oder im Supermarkt, was auch immer, zu merken, dass Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind, holt dann eben auch so ein Quäntchen an Wertschätzung und Dankbarkeit in uns hervor. Und weil wir merken, wow, stell dir mal vor, noch nicht mal das oder das könnten wir jetzt.
Hm.
Und das andere ist auch, also diese Wertung, und das andere ist mir weggeflutscht.
Darf ich ein Wort einbringen, und zwar Integrität? Das ist möglich, so seine Integrität zu wahren. Das ist das, was ich empfinde, wenn ich hier zu Hause eben spreche. Ich bin hier schon viel mehr hoch für mich selber. Das hilft. Also das ist, und ich glaube, es hilft auch einem Verkäufer oder jemanden, der erstmal auf Abstand ist, sich vorsichtig anzunähern und zu gucken, wo sind denn die Grenzen des anderen? Welche Grenzen da will ich gar nicht überschreiten? Oder wo sind meine Grenzen? Wo kann ich meine Integrität wahren? Das ist so ein Gefühl, was ich da jetzt gerade empfinde.
Hm. Nee, ich finde es so faszinierend, weil du den Gegensatz beschreibst zur Angst. Und ich mich frage, wenn die Leute in der Pandemie nicht sozusagen Angst haben oder wie reagieren denn Leute in Angst oder in Not? Und das, was du beschreibst, ist, dass es viel mehr Begegnung zwischen den Menschen gibt als dieses funktionierenden Rollen und Funktionen. Und dass die Menschen sich interessanterweise über sozusagen sinnvolle, respektvolle Abstände zueinander daraus nicht so viel Krise kriegen. Aber es ist nicht so dieses Angst, ich muss für mich gucken, ich muss mich retten oder sowas. Das sind alles Facetten, die ich normalerweise in Angst erwarten würde als Szenarien. Und das, was du beschreibst, ist eher schön, ist in Verbindung, trotz Distanz. Also fast, als würde man sich sonst schon auf der Pelle gehockt haben oder so.
Also ich habe auch regelmäßig Angst. Ich habe Momente, in denen ich Angst habe, so. Sei es um die demokratische Gesellschaft und das demokratische Denken oder sei es um meine Gesundheit, die Gesundheit meiner Kinder oder die meiner Eltern. Was ich aber glaube, ist, dass wir grundsätzlich was jetzt ja eben passiert ist, dass wir merken, wir sind ja alle super verletzbar und wir lebten sonst in einem Zusammenhang, wo uns ständig jemand Glauben machte, dass wir irgendwas brauchen. Was wir jetzt wirklich brauchen und was wir tatsächlich in Deutschland ja auch haben, das muss man ja auch dazu sagen, es ist ja auch wirklich stark privilegiert. Wir haben die Möglichkeit, das jetzt auszuhalten. Wir haben die Möglichkeit, dass uns der Staat sagt, okay, alle verkriegen Unterstützung ohne Zucken, also ganz schnell, ne, nicht mal mit Schmerzen. Vor dem Hintergrund glaube ich, dass es eigentlich nur darum geht, dass wir Menschen ja von Geburt an kooperativ funktionieren. also Kinder wollen kooperieren. Wir wollen eigentlich zusammen was schaffen. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was ich so aus dem Ganzen nehme und was für mich übrig bleibt und weshalb es natürlich auch Angst gibt. Aber es gibt dann auch immer jemanden, der weniger Angst hat in dem Moment, weil er es halt irgendwie besser hat in dem Moment. Der kann erst morgen, hat er Angst. Blöd. Und, also es gibt auch solche Zustände, dass ich dann so eine Panik mache oder so. Aber wir haben ja Gott sei Dank nicht alle zum selben Zeitpunkt Angst. Und wenn ich meine Angst mitteile oder meine Wunden zeige, wie, glaube ich, Beuys hat das gesagt, zeige deine Wunden, dann ist auch immer jemand da, der hinguckt. Darauf muss man halt irgendwie lernen zu vertrauen. Und vielleicht haben wir das irgendwie ein bisschen zurückgelegt. Und die Zeit jetzt kann uns darin helfen, das sehen. Da ist natürlich in Opposition zur Chance auch immer Krise. Diese Krise ist eine Krise. Das ist, glaube ich, eine tiefe Krise.
Worin besteht die Krise? Was macht die Krise, außer natürlich außer dem wirtschaftlichen Abgrund, an dem viele in der Gesellschaft stehen? Was macht noch die Krise zur Krise?
Jetzt ganz konkret, was macht die Krise zur Krise? Eigentlich nehme ich so wahr, dass es halt ganz viel Tod und Ungesundheit gibt gerade. Was natürlich auch Krise ist, oder dass alte Menschen dass die halt einfach jetzt in ihrer Zeit nicht besucht werden können. Das ist eine tiefe, ich glaube, das ist wirklich einfach ein unfassbarer Zustand für die, die es betrifft und für die Familien, die da jetzt nicht jemanden besuchen können. Bis hin zu der finanziellen Sache, die existenzielle Sache im Kulturbereich, das, glaube ich, ist eine Krise, die jetzt auch erstmal nicht von der Hand weisen kann oder sagen, ja, jetzt habt euch mal nicht so, ist es ja.
Also ich habe gestern.
Ich muss mal kurz eine Pause machen, weil ich das Gefühl habe, da klingelt's. Ich muss mal kurz einmal vom Balkon gucken, entschuldigt, und dann kann ich vielleicht. Ja. Jetzt, Post, das hat Zeit, da muss ich jetzt nicht.
Post hat Zeit.
Also was macht die Krise zur Krise? Genau. Und ich habe ein Bild,
behalte das Bild. Ja. Mein Gedanke war nur, ich habe gestern in der Zeit, habe ja jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, habe dann das großformatige Paper in der Hand gehabt, durchgeblättert, und da war in der letzten Ausgabe ein Interview mit dem Füst, glaube ich, heißt er, und dem Kerkulé. Ich hoffe, die heißen beide so, also Ökonom und Virologe, und die wurden gefragt, okay, wie lange wird das Virus uns noch weiter beschäftigen? Und da sagte der Virologe, die Virologen werden noch ungefähr ein Jahr damit beschäftigt sein, dann ist das Ding abgehakt wegen Impfstoff und so weiter und so fort. Der Ökonom sagte, also die wirtschaftlichen Folgen und die Schulden, die gerade gemacht werden, die wird unser Land noch mindestens ein Jahrzehnt beschäftigen. Und dann kann man natürlich gucken, und das ist natürlich jetzt dann die große Diskussion wieder, deswegen auch unsere Eingangsfrage, Wirtschaft oder Gesundheit retten. Wir sind alle jetzt keine, weder Mediziner noch Ökonomen noch Virologen, Epidemiologen, aber dass wir jetzt natürlich sagen können, okay, was ist jetzt eigentlich krasser, der fünfwöchige Shutdown oder wer weiß, wie lange es dann noch dauern wird, oder eben die gesundheitliche Krise, die du gerade skizziert hattest.
Ich glaube, das ist einfach etwas, was so sein wird und wo wir über Jahrzehnte als Gesellschaft eine Übung darin haben, Schulden auf- und abzubauen. Ja. Was ich heute eher spannend finde, ist zu sagen, aber das ist kein Kennzeichen dieser Krise. Ich bin neugierig, was in dieser Zeit, in diesen Tagen. Also wenn du, Thomas, wenn du sagst, wir arbeiten jetzt virtuell zusammen in unserem Team und ich bin viel mehr bei mir und viel weniger in diesen Funktionsrollen. Und das höre ich als eine Nachricht, die erstmal eine Hoffnung macht, weil da eine andere Begegnung von Menschen, die mehr bei sich sind, stattfindet. Und ich bin so neu, was entsteht da draus? Also was... Du wirst, wenn du wieder mit den Leuten zusammenkommst nach der Krise und ihr könnt euch wieder in den Arm nehmen, geht's dann weiter wie vorher oder ist da etwas, wo man sagt, na, man geht nicht unverändert wieder zurück?
Ich kann dir das nicht sagen. Ich würde mir wünschen, dass wir klar anerkennen, dass wir verändert sind. Also wir sind verändert. Wir kommen da nicht als... Wir auch nicht aus dem Sommer hin, sondern da sind ja jetzt auch Gedanken in Richtung, also ich oder bei mir in Richtung, also bestimmte Sachen machen einfach dann auch, glaube ich, vielleicht gar keinen Sinn mehr. Ne? Also, oder die Sinnhaftigkeit müsste man dann halt auch mal ganz stark hinterfragen, was Schule anbelangt, wie unterrichtet wird. Es gibt sicherlich jetzt, denke ich, manchmal, es gibt jetzt bestimmt Kinder, oder ich kenne tatsächlich auch in dieser Gruppe mit Jugendlichen Kinder, die das mega gut finden, jetzt von zu Hause aus zu lernen, weil sie diesen sozialen Stress nicht haben. Dann gibt es Kinder, die das wahrscheinlich total vermissen, jetzt nicht in der Klasse zu sein. Also wie müsste man da in der Bildungspolitik, welche Erfahrung macht Bildungspolitik? Politik da? Welche Erfahrungen machen die Lehrer, Lehrerinnen? Ja, ihrerseits kenne ich auch, ich habe auch Gespräche mit Bekannten, die unterrichten. Ich würde sagen, das ist super, dass er jetzt so unterrichten kann. Für ihn super gut. Er ist so aufgestellt, dass er so am besten unterrichten kann. Da ging es auch um den ganzen sozialen Stress. Er sagte selber, dass dieses ganze Erziehen jetzt endlich aufhört. Also er ist anscheinend jemand, ein Typ, der das nicht so unbedingt gern in seinem Beruf oder dieses Erziehen im Sinne von einige Schüler, die jetzt keine Lust haben, bei der Stange halten zu müssen. Das ist halt gerade nicht möglich. Über diesen Weg geht das nicht. Die verliert er gerade. Das ist tragisch auch für die Schülerinnen und Schüler, die es betrifft oder die man jetzt eben nicht erreicht. Aber für ihn persönlich war das diese Perspektive. Und das finde ich, also das ist ja nur eine große Sache von vielen kleineren, die uns auch als Kollegen
betrifft. Ich will dich mal mit zwei Fragen ein bisschen provokanter anspielen.
Ja.
Und zwar, mach mal einen mutigeren Entwurf, der so zu 70% falsch sein wird. Also aber wenn du guckst, für dich und dein Team, deinen Kollegenkreis und danach für sozusagen für das Größere darüber hinausweisende. Was wird für euer Team anders sein nach Corona, wenn ihr wieder in dem neuen Normal seid? Und was für die Gesellschaft?
Kann ich dir gar nicht so, das fällt mir jetzt gerade schwer, da jetzt ad hoc so was zu entwickeln, weil das habe ich mir tatsächlich gar nicht so. Es wird wirklich anders sein. Nee, ich habe einfach das Gefühl, dass wir, dass nichts anders, also es gibt da eben nicht den Punkt, das ist jetzt plötzlich anders. Es ist halt wirklich eine Bewegung. Und die Frage ist ja auch, wann ist denn das vorbei? Also wann kann man denn sagen, das ist jetzt nach dem Ganzen? Das ist ja, das ist halt ein Prozess. Wir müssen halt nur sehen, dass wir miteinander sprechen darüber. Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. Also ich kann dir jetzt kein Bild, wie es in der Zukunft machen oder sowas. Ne? Oder vielleicht eher so rum wie der dieser Hawks-Text. Was ist, ich stehe da in Zukunft und gucke dann zurück und müsste ich mir aber auch nochmal so Gedanken machen, um das für mich nochmal so zu fassen. Weil ich dazu bin ich, glaube ich, gerade viel zu sehr hier. Ja? Also ich, anderes Beispiel, eine ähnliche Krise, wie ich meine, die für mich in meinem Leben stattgefunden hat, ist die der Fall der Mauer. Ich bin also im Ostdeutschland sozialisiert. Und dann, als die Mauer gefallen ist, war ich 10 oder 11 und habe so aus Kindersicht mitbekommen, wie alles herum quasi in sich zusammenstürzt. Meine Eltern gesehen, wie die die Nachwendezeit versucht haben zu managen. Und damals hätte ich aber auch eben nicht, klar, weil ich auch jung und kleiner war und so, nicht sagen können, das wird irgendwann mal so und so aussehen. Und meine Erfahrung hat mir eben auch gezeigt, den Punkt gibt es nicht. Es ist ganz anders gekommen, als ich mir damals hätte vorstellen können. Und so ist es auch gerade irgendwie durch. oder was heißt durch? Das würde ja immer bedeuten, man kommt irgendwann wieder hinten raus und wir kommen woanders hin. Das ist einfach klar. Na, welche Ausrichtung, mit welcher Ausrichtung ist das? Ja.
Also mich macht neugierig, wenn du so beschreibst, weil ich hätte das anders gedacht und das bewegt mich. Wenn du beschreibst, dass ihr jetzt über virtuelle, über Zoom oder wie auch immer die Plattformen sind, im Kontakt seid, dass man mehr im Kontakt ist, aber dass es auch dieses mehr an Ich gibt, mehr dieses weniger funktionieren in Rollen, dann ist das etwas, wo ich selber für mich auch bemerke, dass also da, das finde ich spannend, da ist ein Keim drin, wo ich auch noch nicht weiß, wo das sich hin entwickeln wird. Aber ich glaube, dass wir Erfahrungen machen, die später eine Rolle spielen werden. Und interessanterweise hätte ich nicht so sehr einen Social Distancing, also ich mache Distanz, ich baue, sondern ich habe eher dieses Gefühl, dass Leute heute merken, dass es wichtig ist, sich anders zu begegnen. Und dass das Intuitive, die intuitive Haltung ist nicht eine flüchtende, kämpfende oder abgrenzende, sondern die intuitive Haltung ist eine soziale, fürsorgliche, all solche
Aspekte. Ja.
In aller Unterschiedlichkeit, ne?
Genau, vielleicht mag es daran liegen, dass ich ja im sozialen Bereich arbeite und dass wir ja als Kollegium auch schon sehr, sehr eng, also oder das ist einfach auch nochmal ein anderer Zusammenhang. Wenn du an Grundschule arbeitest, bist du auch ständig mit in so einem Ding drin. Also so immer Beziehungsarbeit. Das ist natürlich dann, vielleicht ist es auch das, wo ich gerade bin und wenn man aus einer anderen Richtung kommt, das ist ja immer die Frage, wie man es wahrnimmt. Und ich nehme da gerade eher ein angenehmes zu sich kommen, weil ich ja in meinem Beruf, also dann da mich ja auch immer hauptsächlich mit anderen beschäftige. Also das ist
ja, es ist das Gleiche, was du eben von deinem Freund beschrieben hast. Der sagt, ich muss nicht mehr so viel erziehen.
Nee, ich bin ja auch gar nicht, glücklicherweise nicht in der Position, erziehen zu müssen. Also ich würde das Wort erziehen auch zum Beispiel gar nicht verwenden. Das hat er gesagt, er sieht es so. Ich bin eigentlich eher andersrum aufgestellt, dass ich versuche an Schule möglichst einen demokratischen Blick oder eine Gleichwürdigkeit hervorzubringen, den Kindern gegenüber und das auch als Haltung mit reinzubringen. Deswegen ist das gar nicht das Thema, so dieses Anstrengende. Es ist hauptsächlich anstrengend, sich ständig auch in Zusammenhängen zu bewegen, wo jemand mit einem Anliegen kommt und dich ad hoc überfällt, weil das halt so ein schneller Rahmen ist. Und dieses Abgrenzen und zu sagen, so ist ja auch anstrengend. Also es ist ja einerseits dieses Flow-Gefühl, also dieses Gehen und ja geil, da finden wir eine Lösung und so, wir gucken mal, was du jetzt vielleicht machen kannst, damit sich der Konflikt für dich klärt oder so. Das sind ja so die Fragen, mit denen ich umgehen kann. Oder da habe ich das so Zeit, manchmal sind Konflikte an der Schule auch eher so eine Zeitfrage. Also gerade bei den Kindern, da passiert so viel in einer Woche, aber die Eltern wiederum möchten das dann jetzt besprochen haben. Dann ist das es ist halt auch nochmal ein extra spannendes Feld. Vielleicht ist es das, vielleicht komme ich jetzt auch in der Zeit nochmal drauf, dass mein Beruf hauptsächlich was damit zu tun hat, sich zu veräußern und Energie da reinzugeben. Das ist halt auch stark gesaugt. Und ich denke, das ist bei den Erzieherinnen nicht anders, bei den Lehrerinnen. Dass das eben auch ganz viel mit Selbsthingabe zu tun hat. Und wenn du das gern machst, und das kann man natürlich eine Zeit lang machen, aber vielleicht verändert man sich als Person, dann, wenn man ist mal so drin und denkt so, ja, das streckt mich jetzt aber an und man merkt es gar nicht. So. Das könnte ein Gefühl sein, was jetzt also oft.
Würdest du sagen, die Arbeit, die du machst, ist systemrelevant?
Ja, gute Frage. Es ist schulsystemrelevant. Ja? Also das Schulsystem, so wie es gerade funktioniert und wie es ist, glaube ich, dass ich da eben schulsystemrelevante Arbeit mache. die Arbeit, wie ich sie mache an der Schule, ist, glaube ich, nicht unbedingt systemrelevant auf Gesellschaft. Also nicht so relevant wie jetzt Gesundheitssystem oder sowas. Aber ich doch irgendwie schon. Also ich habe da letzte Lust mal nachgedacht, letzte Zeit, also jetzt zum Beispiel, ne, wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Familienberatungen, viele Kinder jetzt einen Klärungsbedarf haben, so, die aber dann in den Familien sind, so niemanden haben, der von außen mal so diese Blase Familie, die ja auch tatsächlich ein Gefängnis sein kann für manche, warmes Nest natürlich, ich hoffe in erster Linie das, aber manche, also manchmal wird so ein warmes Nest, so ein Systemfamilie eben ganz stark zum Gefängnis, und das finde ich halt auch nochmal gerade spannend, weil jetzt ganz viele sich zurückziehen, natürlich auch warme Nester saßen, aber diese warmen Nester viel mit emotionalen Stress dann doch auch wieder zu tun haben. Und die Sozialarbeiter, die jetzt auch beim Jugendamt oder bei diese Jugend- und Sozialarbeit machen, ja häufig auch eine Instanz abbilden, um solche Sachen auch ein bisschen abzufedern oder zu gucken, dass diese die Kinder in dem Fall, von dem ich jetzt spreche, nicht zu sehr in so eine Abhängigkeit von einer Autorität geraten, ne? Wenn ich es jetzt mal so nehmen möchte. Mhm. Ja, so von ihren Eltern, von diesen Zusammenhängen. Sondern dass sie auch immer noch mal die Möglichkeit haben, herauszugehen, eine andere Perspektive anzufassen. Und im Sinne von Kinderschutz ist das eine ganz, ganz heiße Zeit gerade. Also da ist es, da darf sich jetzt gerade gar nicht so sehr vorstellen, was das macht. Da mit Familien zum Beispiel.
Mhm. Und da guckst du eher.
In dem Augenblick finde ich die Sozialarbeit tatsächlich eine systemrelevante Arbeit. Ja, absolut. Also an dem Punkt. Sozialarbeit, Familienhilfe, Familienberatung. Aber was ich an der Schule mache, würde ich sagen, so das Schulsystem, so wie es ist, dafür ist es gut, dass es Schulsozialarbeit an der Stelle gibt, ja. Und das ist jetzt nur mein kleines Fenster. So wie ich meine Arbeit sehe und so, das muss ich dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Schulsozialarbeitszusammenhängen aussieht, weil meine Schule, meine Grundschule, die ist in Berlin-Mitte. Das ist also nicht, das ist eben nicht Neukölln oder das ist eben nicht eine sogenannte Brennpunktschule. Ja, das ist auch ein Quatschbegriff, aber nur um mal eine Unterscheidung zu machen und um mal klarzustellen, in welchem Sektor ich da bewege. Also ich kann nur für mich sprechen. Wäre jetzt ganz interessant, mal zu fragen, wie das andere Schulsozialarbeiter sehen. Aber ja, interessant. Ich glaube, ich kann auch nicht wirklich eine eindeutige Antwort geben, weil, wenn ich drüber nachdenke, beides wieder da ist. Also die Gleichzeitigkeit der Dinge ganz klar zu sehen.
Deine Lieblingsantwort, beides, ne?
Mal so, sage ich.
Marc, du hattest gerade noch eingeatmet.
Ja, ich habe überlegt, Thomas, Roberto, du gerne auch. Wenn ihr in 20 Jahren guckt und euren Kindern über diese Zeit erzählt, erzählst du das eigentlich dann als Sozialpädagoge oder als Vater? Was erzählst du deinen Kindern?
Also wahrscheinlich werde ich als Vater da erzählen.
Und was wird so dein Grundnarrativ sein, wenn du also jetzt da sitzt, wie du jetzt da auf dem Balkon sitzt? Ja.
Ich würde wahrscheinlich im ersten Sinne gern erfahren, wie sie das wahrgenommen haben, weil das fehlt mir gerade total. Also sie sind ja da noch, ne, also so zum Beispiel hätte ich mir so ein Gespräch in Bezug auf meine Eltern ganz stark gewünscht, dass es mal sowas gegeben hätte. Wie hast du das eigentlich wahrgenommen, uns damals? Also, dass es überhaupt diesen Punkt gibt, an dem man sich zusammensetzt und jetzt sagt so, guck mal, die Bilder, da ist Corona gewesen. Also, die wissen das. Mein Kleiner, der 3,5-Jährige, wohin, groß oder klein, ja, gefragt, groß oder klein, konnte ich nicht mich für eine Sache entscheiden. Ich habe es dann gemacht, aber bei dem Kleinen ist mir halt eingefallen, der sitzt dann am Küchentisch und erzählt mir, dass dieser kleine Corona alle krank macht gerade. So, ja. Und küssen wir uns, meine Freundin und ich, und der sagt, nein, nicht wegen Corona. So, also der weiß das schon, aber er hat natürlich gar keinen Begriff, was das macht. der fliegt gerade total oder findet seinen eigenen Rhythmus, er schläft bis 8:30, ist dann aber eben ewig lang wach. Also ich muss manchmal so an anti-autoritäre Beziehungen denken. Also wirklich so den eigenen Rhythmus zu finden. Vielleicht ist das diese Gelegenheit. Das ist total irre. Ja, und vor dem Hintergrund würde mich natürlich dann interessieren, gerade auch bei Charlotte, die ist 10. Wie habt ihr das damals wahrgenommen? Was ist euer Gefühl zu dieser Zeit und was empfängt euch? Und dann in dem Rahmen darüber zu sprechen, wie es uns geht.
Ja, und was wirst du erzählen, wie es dir gegangen ist?
Ja, es ist wie die Frage, was kommt danach? Kann ich jetzt so gar nicht sagen, was dann oben aufliegt. Es gibt sicherlich einiges zu erzählen.
Thomas, dann ganz anders. Ich glaube, für mich rundet sich ein bisschen ab. Wenn du guckst, wir suchen immer spannende Fragen. Was findest du eine Frage, die im Moment richtig spannend ist?
Ich habe in den letzten Wochen immer wieder so Fragen gehabt. Also die erste war so, woran hältst du dich fest, wenn das alles irgendwie wegbricht, und was ist es wert festzuhalten, und was dich quasi auch, wenn du niemanden umarmen kannst, was umarmt dich und hält dich zugleich und gibt dir das Gefühl, gegenwärtig zu sein. So. Das war so die erste Frage, die ich auch mal so notiert hatte. Und inzwischen ist es halt auch so dieses, das ist das Bild, was ich vorhin nochmal hatte mit diesem Positiven, ne? Dass ich glaube halt, es bricht ja was. Es bricht was, brechen Sachen auf, es brechen Wände oder auch Zusammenhänge, Systeme, die jetzt gerade aufbrechen. Und natürlich fliegt uns das alles um die Ohren, diese Teile. Aber durch alle Brüche, die wir so haben, also nimmt jetzt vielleicht eine dicke Asphaltdecke, die ist aufgebrochen. Was passiert im Frühling? Es entstehen Pflanzen. Sie wachsen da zwischen diesen Brüchen. Ne? Also das heißt, da ist nicht wirklich ein schwarzes Loch oder irgendwas. Nein, da passiert was. Da wuchert was. Da ist was Wildes und da widersetzt sich etwas oder widersteht oder so. Und wenn wir es mal so sehen als Wand, die aufbricht, dann scheint da durch die Brüche dieses Licht, die Sonne. So. Und was, wenn man durch diese Ritzen guckt, wie durch einen Bauzaun oder so, was sieht man? Das würde ich tatsächlich auch eine Frage, die da ist. Oder ich habe mich jetzt in der vergangenen Woche mit dem Panther von Rilke beschäftigt, wo mir eben auch dann als Bild einfach geholfen hat zu wissen, alles klar, guck mal, der dreht sich in diesem kleinen Kreis in seinem Käfig, so eine Analogie zu unseren Zusammenhängen. Wir sitzen vor Bildschirmen, wir versuchen uns irgendwie zu vergegenwärtigen, sind aber irgendwie gefangen in so einem kleinen Kreise, und das aber dann eben das Außen nicht mehr wahrnehmen zu können, das tötet ja irgendwo was. In diesem Pantherherz, dieses Bild hört ja dann irgendwann auf zu sein. Und diese Gitterstäbe, die sehe ich hier so mit 2,50 Meter, 1,50 Meter Abstand oder eben auch dieser Bildschirm, den wir hier haben. Aber was ist da draußen? Also auch wieder eben einerseits, andererseits. Es gibt ja eben nicht nur dieses Gefängnis da, sondern es gibt die Gitterstäbe, die Gott sei Dank durchlässig sind. Und daraus zu gucken und eine Vision zu entwickeln, was da draußen ist, wo es weitergeht. Das sind so Bilder, und da hängen sich so Fragen auf. Ja.
Cool.
Roberto.
Ja, ich habe noch eine Frage an Thomas.
Ich habe eine Frage gerade an dich.
An mich, okay.
Weil Thomas davon spricht, dass sozusagen die Asphaltdecke bricht auf, da wächst was Grünes, da kommt ein Licht durch. Du kennst Thomas lange Zeit. Was ist das, wo du sagst, das ist am ehesten das Licht, das durchbricht, was du aus diesem Gespräch gehört hast?
Für mich war stark der Gedanke der Hierarchiefreiheit. Leute begegnen sich auf dem Markt und stehen im gleichen Abstand zueinander und integer, wertschätzend, auf Augenhöhe. Also dass es auch geht, dass das auch geht, und die Schönheit des Chaoses, wenn alle aufeinander Acht geben und achtsam miteinander umgehen, ist es ja zum einen gar kein Chaos und zum anderen entsteht daraus auch ein ganz anderes Miteinander. Und das ist so sowas, was da als Lichtstrahl durch so einen Asphaltbruch durchschimmern kann.
Schön.
Ja, und meine Frage nochmal an dich, Thomas, jetzt so zum Abschluss, letzte Frage. Nachdem ja vielleicht auch eben dieses Bild des Lichtstrahls auch ein Fazit sein könnte. Marc und ich, wir suchen ja immer noch einen richtigen Titel. Ja, also vielleicht auch nach einem schönen Untertitel. Was gibt es denn schöner Untertitel für diese erste Folge unseres Podcasts, unserer Aufzeichnung sein? Ne? Der Grundtitel war ja angedacht mit Was ist das neue Normal? Ich hatte mir überlegt, so Corona als Rampe in die Zukunft. aber wenn du da jetzt mal so drüber nachdenkst, was denkst du, was könnte ein guter Titel generell sein oder für diese Folge?
Ich guck mal so in meine hier.
Sag nicht, du hast dir Notizen gemacht.
Nee, nicht. Ich mache mir ja ständig Notizen, das weißt du. Also, ja. Welches Licht scheint durch die Brüche?
Welches Licht scheint durch die Brüche?
Oder spiegelt sich in Scherben? Das man natürlich auch. Das hat natürlich auch dann den poetischen. Nee,
weißt du? Hat mir das von Rio Reiser dann, ne? Ach, wie schön, okay.
Welches Licht scheint durch die Brüche und spiegelt sich in Scherben? Keine Ahnung, es ist vielleicht ein bisschen zu viel. An der Stelle muss ich gerade mal.
Das ist deine Nachbarn. Okay.
Ja, in jedem Falle vielen Dank. Und genau. Ich würde gerne noch einen kurzen Blick auf unser erstes Experiment werfen mit dir.
Ja, gerne.
Aber dann sind wir schon irgendwie in der Nachbesprechung gelandet, wenn das okay ist.
Ach so, naja, wenn es jetzt erstmal so, ich habe genug gesagt. Ich merke, dass ich mich ja dann wirklich warm rede und dann wird es nicht besser manchmal. Von daher kann man es jetzt gerne abbrechen. Tatsächlich gehen mir noch einige Sachen gerade durch den Kopf. Das ist aber immer dieser Modus. Das ist halt dann letztendlich ich bin mit hergerissen zwischen, also ihr habt ja jetzt so gewollt, das beruhigt mich ein bisschen, dass ich so denke, ihr habt mich ja gefragt und der Roberto hat dich ja auch irgendwie darauf vorbereitet, wir kennen uns eben so nicht. Ne? Und unsichert mich, aber heute nicht, weil ihr habt es ja ganz genau so gewollt. Und Wir haben ja auch die Möglichkeit, wir haben nochmal nachfragen. Aber der Modus, der dann entsteht, ist, jetzt könnten wir noch weiter miteinander sprechen. Jetzt käme
natürlich
auch noch mal Rückfragen. Also es ist ja so jetzt.
Und jetzt ist nach vier, jetzt könntest du auch ein Bier nehmen, ne?
Ihr habt keins im Haus. Aber wenn es okay ist, ne? Roberto, das ist natürlich auch geil. Jetzt kann ich eine rauchen und du bist nicht beeinträchtigt von.
Das hat auch was Gutes an Corona.
Genau. Oder? Also, da kommen wir zusammen. Stell dir das mal vor.
Ich sag da, Corona als Chance. Nichtraucherschutz.
Ja. Genau. Ja. Ich hätte Lust, das Gespräch tatsächlich fortzusetzen. Ich habe ein bisschen Sorge tatsächlich über die technischen Wackel, die wir hier drin haben, weil ich nachher mal gucken muss, was ist denn in der Aufnahme passiert. In dem, was ich gehört habe, müssen wir gucken, wie die technische Qualität von dem ganzen Sound ist. Und das Zweite ist, ich hätte sofort Lust, und vielleicht am Abend mit einem Bier oder einem Rotwein, das Gespräch fortzusetzen. Weil die Frage, was bricht denn jetzt durch oder so? Vielleicht ist das dann tatsächlich eher der Einstieg, genau ins Träumen zu kommen und diese Facetten zu spüren. Ja.
Ja. Also würde wahrscheinlich immer sehr stark auf einer gedanklichen Figur bleiben, weil ich da einfach für die ganzen Zusammenhänge, die es dann braucht, um jetzt gesellschaftlich Visionen zu haben, da bin ich nicht. Geschult genug, würde ich jetzt hin und in den Wirkungszusammenhängen, also Schule, die Arbeit für den Verein, ACT, wo wir uns eben so mit Demokraten zusammenhängen, wo wir Macht und Hierarchie reflektiert arbeiten mit den Jugendlichen, die machen dann eben jetzt eine Zeit auf, wo ich denke, da steckt ganz viel Chance drin. Also das ist ja, wo fehlt der Mensch schon seit Jahren. Irgendwie. Und so wie ich das verstanden habe, eben Kessels und Smith, so sagte Roberto, in diesem, also in der Welt vielleicht, diese Hierarchie, also ja, also gern, voll gern. Und ich freue mich auch, dass wir hier so ein Gespräch hatten, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe am meisten geredet. Aber
ja, du warst ja auch unser Gast, das war ja die Intention.
Ja. Ja.
Von daher hast du die Zigarette auf jeden Fall verdient.
Ja, ich bebe, ne? Ich bebe.
Und wenn die Interviewer mehr reden als die Gäste, ist auch echt was schief
gelaufen. Ja, mein Vorschlag ist, sag mal, Marc, habe ich nicht gehört.
Wenn die Interviewer mehr reden als die Gäste, dann ist wirklich was schiefgelaufen.
Ja.
Ja. Genau, genau.
Aber es war ja ein Gespräch unter Freunden.
Ja, genau, genau. Richtig. Also auch noch im Sinne der vielleicht des Audiomitschnitts möchte ich mich an dieser Stelle, nee, ich mach's nochmal, ich habe nämlich genüffelt. So wie man anfangen hat, hat man ja auch ein Ende. Ich möchte dir bedanken, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns die Reise zu starten. Ja, was ist das neue Normal? Corona als Rampe in die Zukunft. Für mich war es total spannend zuzuhören, wenn wir uns eben schon etwas länger kennen. Und gleichzeitig passiert immer wieder neu. Und danke an dich, Marc.
Ja, und danke an euch beiden auch von meiner Seite. Diesen Subtitle, welches Licht scheint durch die Brüche, der macht Lust auf mehr. Vielen Dank.
Super, danke. Ciao nach Hamburg, ciao nach Berlin.
Danke euch auch.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald wieder auf dem Balkon.